Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schosseinpur. Wir stehen übrigens, das ist eine sehr schöne Sache, wieder auf Platz Nummer 2 aktuell, was die deutschen Gesamtpodcast-Charts angeht. Da sind wir also wieder im Zentrum aktuell. Kian, es gab in der vergangenen Woche Kontroverse in einem Interview. Das hat der gute Lars Schaut mit uns aufgenommen in Zürich im Dolder Hotel. Und da haben die Leute gesagt, Mensch, der Kian, der ist ja total außer Rand und Band. Was ist denn da los? Der redet die ganze Zeit. Und willst du dich mal dazu äußern?
Ja, also erstmal hi Philipp, ich grüße dich. Ich hoffe, alles gut bei dir. Ich hoffe, alles gut bei allen. Ich sollte mich vielleicht besser dazu äußern, weil ich habe das Interview auch selber gesehen, nachdem er, ach du Kacke, was habe ich da erzählt? Und um da mal ein bisschen, lass uns mal ein bisschen Kontext geben. Das Interview ist nicht von jetzt, das ist von vor ein paar Wochen, ich glaube sogar vor zwei Monaten aufgenommen. Und an dem Tag habe ich 3 Interviews aufgenommen. Habe an dem Tag, und einen Podcast. Und ich habe an dem Tag, glaube ich, so 2 Stunden geschlafen, nur zum Kontext. Und ey, wenn ich nicht schlafe, dann bin ich ein anderer Mensch gefühlt. Gestern war ich auch zum Beispiel, habe ich nicht geschlafen. Du auch, Philipp, haben mir gesagt, ey, wir verschieben den Podcast auf morgen. Und zum Glück haben wir es gemacht, weil ich fühle mich viel besser. Und in dem Interview, vor dem Interview, bin ich sehr emotional geworden, weil da ging es darum, dass ich eine Story erzählt habe, wie meine Mutter, die auch in einem Asylantenheim gearbeitet hat, dann durch die Straße gegangen ist in Berlin, in der ich aufgewachsen bin und dort einen Jungen gesehen hat, der einfach ein Mädchen belästigt hat, was in unserem Alter damals war, von der Schule gelaufen ist, so wie wir damals von der Schule gelaufen sind. Und dieser Junge war halt ein Asylant und der hat sie halt belästigt, weil er einfach kulturell nicht versteht, dass es nicht okay ist, nur weil sie freizügig angezogen ist, sie zu belästigen. Und meine Mutter hat halt geweint und das hat mich da sehr emotional mitgenommen in dem Moment. Und so, dass mich einfach diese ganzen Politiker, die jetzt halt aktuell das Land so regieren, aber halt sich so gar nicht gefühlt darum scheren, dass die Situation lebbar ist, außerhalb vom Bundestag, dass sie mich einfach aufgeregt haben. Und ich dachte dann so, okay, bevor ich jetzt anfange, einen nur zu roasten und alle sagen, oh, der roastet nur einen und so, habe ich halt gedacht, okay, ich roaste einfach alle. Und dann war ich irgendwie im Redeflash und habe selber gar nicht gerafft, was ich da eigentlich erzähle. Dachte, es wäre lustig. Und es gibt ja diese eine Stelle im Interview, wo ich sage, hä, warum lacht keiner? Das wäre eigentlich der Moment, wo ihr hättet sagen, Kian, geh mal kurz einmal tief ein- und ausatmen. Und also ich muss sagen, es ist echt peinlich. Ist ein bisschen peinlich, ist mir auch sehr unangenehm. Aber ganz ehrlich, ich will lieber, dass es online ist. Ich will es gar nicht vertuschen. Ich will lieber, dass es online ist, damit ich eine Sache aufzeigen kann. Und die ist die wichtigste hier eigentlich. Das Wichtigste ist, im Leben zu reflektieren. Das Wichtigste ist, wenn man Fehler macht und Dinge falsch unternimmt, dass man dann am Ende sagt, hey, ich höre auf Kritik, ich lese mir die Kommentare durch, ich höre darauf, was Philipp mir danach sagt, weil er hat auch danach gesagt, hey, sag mal, alles gut bei dir. Und man sagt dann, okay, ganz ehrlich, tief durchatmen, drüber nachdenken, sich das zum Herzen nehmen und sagen, ich mach's nächste Mal besser. Und das ist das Einzige, was zählt. Und ich würde ja niemals da sein, wo ich bin, wenn ich nicht die Fehler gemacht hätte, die ich gemacht hätte und nicht aus diesen gelernt hätte, wie ich gelernt hätte. Und da geht's auch gar nicht darum, irgendwie jetzt das zu vertuschen oder so. Hey, ich habe übertrieben, ich habe echt krass übertrieben und war da einfach zu wütend. Normalerweise bin ich nicht wütend. Ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Es kommt sehr selten vor, dass ich wütend bin, aber ich war richtig wütend da. Ich war richtig am Kochen in diesem Interview. Und jetzt habt ihr mal die Seite gesehen, aber es ist nichts, was gut ist und es ist auch nichts, was man machen sollte. Es ist etwas, woraus man sehr lernen sollte. Und für mich ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen unangenehmer, wenn es öffentlich ist, weil ich halt dann die Kommentare sehe und daraus lernen kann. Und klar, es werden viele diesen Podcast jetzt nicht sehen. Die werden dann nur diesen einen sehen und denken, Alter, was ist das denn für ein Spinner? Und so ist das halt, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das habe ich mir ja selber ausgesucht. Und ganz ehrlich, dann ist es halt so. Aber das Wichtigste, was ich mir davon mitnehmen kann, ist einfach mal, vor allem wenn man emotional wird, so ein bisschen einen Fuß vom Gas zu nehmen. Und ich kann mich noch erinnern, beide, Lars und Philipp, meinten danach zu mir, ey, was war los mit dir? Und ich war halt in dem Moment einfach immer noch sauer und war so, hä, warum, alles gut? Dass man einfach auf die Leute hört, die um einen herum sind, die dann sagen, hey, pass mal auf, so. Das war, glaube ich, ein bisschen unnötig. Und das würde ich gerne einfach so in diesem Podcast den Leuten mitgeben, die es hören. Und wenn nicht, dann nicht. Und ihr müsst mir gar nicht glauben oder vertrauen oder sonst was. Aber eine Sache, die mir persönlich sehr krass geholfen hat, wirklich nochmal ruhiger zu werden, auch in so emotionalen Situationen, ist, zu beten. Also tatsächlich zu beten, in sich zu gehen. Und das Beten, das ist ja nichts anderes als eigentlich meditieren, Dankbarkeit auszusagen. Und das mache ich jetzt jeden Tag tatsächlich, ohne Pause, seit ungefähr, ich würde sagen, 1,5 Monaten. Und es hat mir echt geholfen, noch ruhiger zu werden, noch logischer danach sich quasi zu verhalten, selbst wenn man emotional wird. Und deswegen kann ich es auch nur jedem empfehlen. Und es muss gar nicht irgendwie islamisch sein. Es kann auch christlich sein. Es kann auch jüdisch sein. Es kann was auch immer sein. Es kann auch einfach nur Meditation und Dankbarkeitssagung sein. Aber es hat auf jeden Fall einen sehr positiven Impact gehabt. Und es ist auch jetzt nicht so, dass ich denke, Alter, Kian, ich bin der Krasseste, ich fliege. Ich hatte ja damals nicht mal irgendwie, alle sagen, seitdem er den Bugatti hatte, hat er sich verändert. Da hatte ich den ja nicht mal. Das ist ja das Schlimmste. Das ist ja das Schlimmste daran. Aber es ist auch nicht easy. Also ich hoffe, es gibt da auch irgendwen, der so ein bisschen Empathie hat. Es ist auch echt nicht easy in meiner Position, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche natürlich so sehr, wie ich kann, mir selber auch immer wieder klar zu haben, hey, ich bin niemand. Ich bin genauso wie vorher und ich bin jeder wie jeder andere. Und das sehe ich auch absolut so. Aber dann, passiert halt sowas manchmal. Und so ist es halt, ja. Jetzt habe ich viel geredet wieder, Philipp. Was sagst du?
Also ich finde das sehr reflektiert und gut, wie du da selbstkritisch mit dir umgehst. Und ich denke, das ist auch der wichtigste Punkt an der Sache. Es können ja immer mal wieder Dinge passieren, dass da warst du, wie soll ich sagen, in einem Ausnahmezustand. Ich denke, das hat man auch gemerkt, wie ich da geguckt habe in diesem Interview. Aber das Wichtigste ist ja die Reaktion danach. Sieht man das ein oder ist man dann komplett in seiner eigenen geflashten Welt? Und ich finde das sehr toll und ich finde es auch schön, dass du durch das Beten, das ist ja nichts anderes auch als eine Form der Affirmation und gelebte Dankbarkeit, finde ich ganz, ganz toll, dass du das machst, denn das gibt den Menschen Halt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man ein Gerüst hat, ein Regelwerk, dass man sich auch nicht alleine fühlt, dass da noch etwas ist im Leben, dass da jemand ist, eine Sache, mit der man in Kommunikation gehen kann und die einem Inspiration gibt. Ich finde das wirklich eine tolle Entwicklung, Kian, und ich habe dir das ja erst auch mal gesagt, ich wüsste nicht, ich bin ja selber ein kritischer Typ von dir und weil ich da meinen eigenen Maßstab auch dran setze, aber ich muss ganz klar sagen, mit 25 Jahren so weit gekommen zu sein, da wären andere Menschen schon längst komplett ausgetickt, in irgendeine Richtung komplett abgedriftet und du hast einfach auch eine Sondersituation, die können viele Leute einfach gar nicht nachvollziehen. Das ist nicht nachvollziehbar. Der Druck, der auch auf dir lastet, die Augen, die auf dir lasten, die Verantwortung in so jungen Jahren mit diesen finanziellen Mitteln auch umzugehen und zwar selbstständig umzugehen. Nicht andere, sondern du organisierst es ja selber. Und wie gesagt, toll, wenn du da so reflektierst. Ich freue mich da sehr für dich.
Danke. Ich gebe mein Bestes und danke. Und danke, dass du mir auch immer wieder Bescheid sagst.
Jo, also lass uns gerne mal mit dem heutigen Thema anfangen. Das ist ein Thema, das uns alle sehr stark betrifft und eines, das mich bestürzt macht es zeigt mal wieder deutlich in der aktuellen Kriegssituation der Ukraine, der USA, der NATO mit Russland, wie ich meine, wer der aktuelle Aggressor ist und eine weitere Eskalation der Situation hervorruft. Wir hatten ja mit der Entscheidung, der Wahlentscheidung der Amerikaner, Donald Trump zum neuen Präsidenten zu wählen. Donald Trump hatte bereits davor erklärt, er möchte so schnell wie möglich, sobald er angetreten ist, was ja an sich erst im Januar der Fall ist, auch wenn er jetzt schon der President-elect ist, wird er erst in die Amtsgeschäfte im Januar eingeführt, hat er gesagt, eines der ersten Dinge, die er machen will, ist Frieden schaffen in der Ukraine und diesen Konflikt einfrieren, dass quasi eine Front geschaffen wird zu einem Zeitpunkt, wo auch immer sie dann verläuft, und dass dieser Konflikt zu Ende gebracht wird, dieses sinnlose Sterben zu Ende gebracht wird. Und dann hat er erste Gespräche geführt mit Zelensky, er hat Gespräche geführt mit Putin, das ist ja offiziell. Und jetzt vor 2 oder 3 Tagen hat sich die Biden-Regierung, also die Leute, die hinter Joe Biden stehen, ich glaube nicht, dass Joe Biden das selber entschieden hat, weil dieser Mann kann gar nichts mehr entscheiden, der weiß auch nichts mehr, der weiß seinen eigenen Namen meist nicht mehr, haben die entschieden, die Reichweitenbegrenzung von sogenannten ATACMS-Raketen, das sind also Raketen, die in ihrer Reichweite begrenzt wurden, sodass sie nur auf ukrainischem Territorium eingesetzt werden können, diese offiziell rauszunehmen, damit die Reichweite der Raketen zu erhöhen, damit sie tief in russisches Festland eindringen können, also Russland selbst attackieren können. Und einen Tag später nach dieser Freigabe wurde bereits militärische Infrastruktur in Russland angegriffen, was, wenn man sich überlegt, Trump, der faschistische Diktator, will den Frieden schaffen und der gute Biden, dieser hohe Priester des Friedens, tut jetzt kurz davor, bevor man wirklich sagen kann, der kann aktiv dafür sorgen, dass der Frieden kommt, nochmal diesen Konflikt massiv eskalieren. Und das ist für mich absolut geisteskrank.
Also ich muss sagen, Philipp, erstmal, im Krieg gibt es keine richtig und falsch. Es ist eigentlich alles falsch und es gibt auch keine Gewinner, weil eigentlich sterben, also jedes Menschenleben ist ein Verlierer und alles andere, Geld und dieses Materielle, und es gibt irgendwelche Waffenindustriefirmen, die dann da Geld verdienen. Das ist alles Bullshit. Menschenleben sind viel wertvoller. Ich bin absolut gegen jegliche Eskalation, sonst was. Aber, und das ist ja das große Problem hier, und deswegen bin ich da auch so ein bisschen reservierter. Ich sehe es nicht anders als du, weil ich meine, man sieht ja, was hier passiert. Warum sollte man jetzt auf einmal plötzlich genau in diesem Timing die Genehmigung für diese Raketen geben? Da gab es auch viel Falschinformationen. Das sind, so wie ich das verstanden habe, keine Langstreckenraketen, die dann irgendwie nach Moskau reinfliegen, sondern die können dann quasi über die Linie, also über die Grenze hinaus, hinter der Grenze die Artillerie und die Waffen der Gegner, also in diesem Fall Russland, zerstören, was aber ja auch schon in deren Land ist. Und du schickst dann quasi amerikanische Raketen oder deutsche Raketen von einem Drittland in ein anderes Drittland, was in meiner Meinung nach sowieso schon verwerflich ist. Wobei man halt aber auch eben sagen muss, wieder auf der Gegenseite, Russland macht ja dasselbe. Die schicken ja auch von ihr Land in ein anderes Drittland Raketen. Und dieses Drittland ist halt eben alliiert, in Anführungsstrichen, mit dem Westen. Ob wir uns das so ausgesucht haben oder nicht. Ich bin nicht in der Politik, ich bin nicht der, der es entscheidet, aber es sieht ja so aus. Es sieht ja so aus, ich meine, die Ukraine-Flagge hängt neben der von der deutschen Botschaft im Konsulat. Ich war heute da übrigens. Ich habe heute sowas hier abgeholt, so einen temporären Reisepass, deswegen habe ich es nochmal gesehen. Und wenn die Flagge dieses Landes neben der Flagge von unserem Land hängt, dann ist man ja irgendwie alliiert. Jetzt ist mein Problem bei der Situation: Erstens, warum macht man das jetzt? Warum weiß Biden eigentlich selber, was er da unterschrieben hat? Oder, also, warum nach der Wahl? Er weiß, er verlässt das Office und macht dann so eine kritische Entscheidung, die geopolitisch so große Auswirkungen haben kann, und sagt dann, ja, also Jungs, gleich ist Feierabend, aber lass uns doch mal die Kaffeemaschine noch mal aus der Wand reißen und lass uns eine neue bauen, so mäßig. Also wirklich eine kritische Entscheidung, die Einfluss darauf nimmt, was in der Weltpolitik passiert. Warum macht man die kurz bevor man das Office verlässt? Das verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin nicht in der Politik. Vielleicht gibt es da irgendwelche dringenden Gründe. Aber, und das ist ein großes Aber, und das habe ich noch nie in so einer Podcast-Folge gesagt, Philipp. Also, wenn du willst, geh erstmal ruhig darauf ein, weil das, was ich jetzt als Zweites sagen will, ist nochmal was anderes.
Ja, also ich finde, der Post, der hier sehr trefflich ist auf Twitter von Geiger Capital, der hat es sehr gut zusammengefasst. This is legitimately insane. They all know Trump is going to try and stop the war, so they are rushing to escalate it. Also sie wissen alle, dass Trump versuchen wird, diesen Krieg zu stoppen, und deswegen eskalieren sie ihn jetzt gerade, und das nennt er insane, also wahnsinnig. Ich kann das nur so unterschreiben, weil ich glaube, die Leute verstehen nicht, was das bedeutet. Ja, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der auch jetzt das alles noch gut heißt. Ja, das sind genau diese Leute, die sich niemals mit dem Sturmgewehr an die Front stellen würden, die, bei denen du ihrer Physiognomie, ihrem Aussehen schon ersiehst, die sind gar nicht für diesen Krieg gemacht. Die sind gerade diese Leute oftmals, die sagen, ja, der Putin muss gestoppt werden mit aller Macht. Jedes Mittel ist recht. Auch diese Politiker in Deutschland, die sich dort hinstellen und immer so pro für Taurus, der muss endlich Taurus liefern. Gerade diese Leute würden sich nicht mal auf 500 Kilometer in die Nähe der Front bewegen. Das heißt, das ist für mich so die Perversion der ganzen Sache. Da verrecken jeden Tag hunderte Menschen. Und die Leute, die sich pro einer weiteren Eskalation äußern, sind gleichzeitig die, die sich niemals in diese Richtung bewegen würden, die niemals ihre Söhne an die Front schicken würden, die aber gleichzeitig über das Schicksal und damit das Leben von tausenden anderen Menschen entscheiden. Und das ist für mich, ich kann es nur, das ist bösartig, zutiefst bösartig.
Gut, guck mal, Ich will eine Sache dazu sagen. Also erstmal, ich weiß nicht, und das, du hast ja gesagt, man sieht ganz klar, wer hier der Aggressor ist. Das sieht jetzt erstmal so aus, und das Problem, warum ich das jetzt nicht so unterschreiben würde, ist, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, was da vielleicht, man weiß ja nie bei solchen politischen Sachen, deswegen hasse ich das. Deswegen hasse ich das, was da hinterrücks irgendwie passiert ist und wer hat irgendwie wem gedroht. Weil es kann ja sein, dass irgendwie hinterrücks gedroht wurde, hey, wenn ihr jetzt nicht irgendwas macht, dann weiß nicht, machen wir irgendwas, und dann ist das quasi die Antwort und man weiß es nicht und es darf nicht kommuniziert werden aufgrund von nationaler Sicherheit oder was weiß ich. So, aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht passiert. Gehen wir mal davon aus, es gab keine Situation, die quasi ja, gesagt hat, wir müssen jetzt eskalieren. Dann verstehe ich die Eskalation zu diesem Zeitpunkt nicht. Weil warum hat man es da nicht einfach vorher gemacht? Warum hat es Biden nicht direkt von Anfang an gesagt, los, dann mach doch jetzt so, wenn das so wichtig ist, wenn die Ukraine so ein wichtiger Alliierter ist und amerikanisches Interesse und vom Westen der Alliierte. Weil die Ukraine ist kein NATO-Land, okay? Überall auf der Welt passiert Krieg. Es passiert Krieg, von dem wisst ihr gar nicht, dass er passiert. Es kämpfen Länder gegeneinander, die interessieren euch gar nicht. Irgendwo Saudi-Arabien mit Jemen und sonst wo. Es gibt Stellvertreterkriege überall auf der Welt. Die Ukraine, und das hat Obama, okay, ein demokratischer Präsident selber gesagt. Obama hat selber gesagt, dass die Ukraine, which is a non-NATO country, ist jetzt hier eingeblendet, is going to be vulnerable, wird verletzlich sein to military domination by Russia, no matter what we do. Das heißt, Obama sagt, die Ukraine ist ein Russland-Interest, Kern-Russland-Interest, aber nicht ein amerikanisches. Deswegen wird Russland da immer eskalieren können. Und es lohnt, er hat quasi gesagt, es lohnt sich nicht für uns, da anzufangen, Waffen hinzuschicken, weil dann einfach Menschenleben sterben für etwas, was wir eh nicht beeinflussen können. Aufgrund einfach der Geolocation. Das hat Obama gesagt. Joe Biden war Obamas Vize, währenddessen er das wahrscheinlich gesagt hat. Ist jetzt hier auch eingeblendet. Das heißt, vor 2,5 Jahren, vor 3 Jahren, hätte wahrscheinlich jeder Amerikaner oder jeder westliche Mensch gesagt, ja, Ukraine, das ist zwar relevant, aber wir können da halt nicht viel machen. Jetzt plötzlich hängt die Ukraine-Flagge neben der deutschen. Jetzt plötzlich muss man da all in reingehen. Jetzt plötzlich nach der Wahl genehmigt man diese Raketen. Ich weiß nicht warum. Ich will gar nicht so tun, als wüsste ich warum. Aber, und da will ich einfach mal diese Fragen stellen. Was hat sich geändert? Warum ist das jetzt plötzlich so der Fall? Warum muss man das jetzt machen? Und da muss man sich auch wieder die Frage stellen, wenn die Ukraine so wichtig für uns ist, warum dann jetzt plötzlich? Warum nicht vorher? Warum war sie nicht Teil der Ukraine? Und wenn die Ukraine ein Alliierter ist in dem Ausmaß, dann warum macht man dann so Halligalli hin und her und zieht das so lange raus? Wenn es so ein wichtiger Alliierter ist, ich meine, wenn es Teil der NATO wäre, dann würde ja von Tag 1 Taurus geliefert und deutsche Soldaten, NATO-Soldaten würden da reingehen und sagen, hey, macht jetzt das Ding zu. Warum streckt sich das so lange? Was ist der Zweck davon? Will man dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich sterben? Also ich verstehe beide Seiten nicht, Philipp. Mich regt es auch auf, dass sich das so lange streckt. Entweder du löst es jetzt endlich diplomatisch und sagst, wir setzen uns jetzt alle an einen Tisch und wir sorgen dafür, dass keine Menschen mehr sterben. Oder man sagt, die Ukraine ist unser Alliierter, die NATO geht jetzt da rein und sorgt dafür, dass Krieg zu Ende ist. Aber was ist dieses Hin und Her und jetzt machen wir mal die Raketen ein bisschen und oh nee, wir kommen jetzt aber mit Nukes und dann kommen wir doch nicht mit Nukes und also was versucht man hier damit zu bewirken? Beide Seiten sind stark. Ich verstehe es nicht. Wirklich, ich verstehe es nicht.
Ich denke, die aktuelle Situation ist einfach sehr. Für meine Interpretation ist, die Europäer sowie die Amerikaner haben sich komplett verspekuliert. Wir erinnern uns an den Anfang des Krieges. Die höchsten russischen Verluste, das ist lächerlich. Die Panzer funktionieren nicht. Die Moral der Truppe ist schlecht. Die wollen alle nicht mehr kämpfen. Die laufen in Massen über zu den Ukrainern. Die haben die schlechteste Armee. Das ist alles lachhaft und so weiter. Ja. Putin sollte schon 16 Mal an Krebs gestorben sein. Russische Wirtschaft sollte schon ein Dutzend Mal zusammengebrochen sein. Wir wissen heute, diese Sanktionen, die wir auf Russland auferlegt haben, die haben faktisch, Fakt, Schaden. Als Nummer eins schaden sie Deutschland und der deutschen Wirtschaft selbst. Wir haben eine Industrie, die basiert ist auf Schwerindustrie. Wir brauchen, um weiterhin diese Industrienation aufrechtzuerhalten, günstige Energie. Wir haben dieses günstige Gas aus Russland erhalten. Deswegen konnten wir konkurrenzfähig unsere Produkte herstellen und die in alle Welt hinaus exportieren. Deswegen waren wir Exportweltmeister. Dann haben wir uns entschieden, wir schneiden uns ab von dieser günstigen Energie. aus Gründen der Moral und weil mit Sicherheit der Amerikaner uns das auch gesagt hat. Und jetzt kaufen wir ja nach wie vor russisches Öl und Gas, aber eben über Umwege und dreimal so teuer. Man muss sich diese Perversion, das ist ja pervers. Entweder du sagst wirklich, du kaufst es nicht mehr, aber wir kaufen es trotzdem fürs Dreifache jetzt. Das heißt, die Belastung der deutschen Bevölkerung ist immens. Und wenn ich mir jetzt, da ist ein Artikel rausgekommen bei NTV, ich habe wirklich gedacht, Alter, was geht eigentlich ab? Operationsplan Deutschland. Bundeswehr bereitet Unternehmen auf Kriegsfall vor. Ja? Also, es wird ja gar nicht mehr verheimlicht. Es wird auch nicht mehr drum herum geredet. Checken die Leute eigentlich, was das bedeutet? Die Bundeswehr bereitet sich jetzt auf den Kriegsfall vor. Ihr im Verteidigungs- oder Spannungsfall drohen für die deutsche Wirtschaft massive Einschränkungen. Also wir haben ja jetzt schon massive Einschränkungen ohne diesen Krieg aktiv in Deutschland. Die Bundeswehr schult jetzt Unternehmen, worauf sich diese einstellen müssen. Besonders bei einer beschäftigten Gruppe könnte es einen massiven Mangel geben. In Deutschland beginnen offenbar Vorbereitungen für den Fall eines Krieges, der noch direktere Auswirkungen auf die Bundesrepublik hat als der russische Angriff auf die Ukraine. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schult die Bundeswehr seit kurzem Unternehmen auf Grundlage des von der Politik beschlossenen Operationsplans Deutschland. Das Strategiepapier ist in seiner ersten Fassung 1000 Seiten lang und in den Details geheim. Also es geht im Endeffekt darum, Infrastruktur jetzt auszuschauen. Was ist wichtige Infrastruktur? Das sind also aktive Maßnahmen für den Krieg. Und da muss man sich doch fragen, eigentlich sollten die sich jetzt aktiv beteiligen und dem Donald Trump, wenn er es schafft, diesen Krieg zu beenden, ein Denkmal setzen, diesem faschistischen Diktator, der als allererstes aber einen Krieg beenden möchte, ihn nicht weiter eskalieren möchte. Und ich kann, also es ist mir wirklich rätselhaft. Ich verstehe zwar, warum sie jetzt die Reichweite erhöht haben, weil an der Front die Ukraine bricht ein. Ja, diese ganzen Geschichten von die Russen werden niedergerungen, die Russen haben keine Chance und so weiter. Das ist ja alles, da redet ja auch keiner mehr drüber jetzt, weil man gesehen hat, die ukrainische Offensive damals ist ja komplett gescheitert. Man hat mehrere hunderttausend Mann in den Tod geschickt, aber für nichts. Es hat nicht etwa mehr Raumgewinn gegeben, die Krim wurde nicht zurückerobert, nichts davon. Diese Ziele sind nicht erreicht worden. Und anstatt, dass man wie in Istanbul damals unter Erdogan, wo sich Vertreter von Russland und der Ukraine getroffen haben und an sich schon eine Friedensvereinbarung geschaffen haben. Und dann kam Boris Johnson, auch das ist ja faktisch belegt heute, auf Seiten der NATO und hat gesagt, nein, wir kämpfen weiter. Das ist eine absolute Fehlspekulation gewesen. Sie haben gedacht damals, sie sind im Vorteil, der Russe wird bald aufgeben, das wird alles nicht funktionieren. Und seitdem ist genau das Gegenteil passiert. Und es ist einfach furchtbar, wie da mit dem Leben ganzer Generationen von meistens jungen Männern, die dort an der Front sterben, umgegangen wird.
Das ist das Problem. Sorry, dass ich dich da unterbrochen habe. Das Problem ist, dass Menschenleben sterben. Und ich weiß nicht, ich will mir auch nicht zumuten zu wissen, ob das wirklich so stimmt. Das ist ja deine These, du sagst, hey, man hat das unterschätzt und jetzt stockt man quasi auf, weil man merkt, oh, ups, wir verlieren ja doch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich persönlich kann mir das, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil wenn man Amerika, und die haben ja genug Kriegsstrategen, die werden doch von Anfang an gewusst haben, dass das so passieren wird, wie es passieren wird. Deswegen glaube ich das nicht. Ich glaube, es gibt vielleicht andere Gründe, warum es irgendwie beneficial ist, da einfach für Ärger zu sorgen, dass da einfach Destabilisation passiert, aus irgendwelchen politischen Gründen, und man will das so lange wie möglich rauszögern. Nur deswegen macht man das eben auch in diesem Fall. Weil sonst, und das verstehe ich ja nicht, wenn du sagst, ich setze mich für Frieden ein, ich setze mich für Freiheit ein, ich setze mich für Menschenleben ein, okay, Frieden, Freiheit, Menschenleben, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, hey, wir machen mit allen Mitteln Druck, dass wir uns an den Tisch setzen und sofort jegliche Waffen beiseite gelegt werden und keine Menschenleben sterben, und wir verhandeln so lange, wir schließen uns in diesen Raum ein, bis quasi Hände geschüttelt sind und meinetwegen kriegst du, was du willst, und wir unterzeichnen einen Vertrag und wir lassen dich in Ruhe, aber Menschenleben sterben nicht. Oder man sagt, der Typ ist mit Waffen reingekommen, die Ukraine ist unser Alliierter, so wie man es bei einem NATO-Land machen würde. Wir gehen jetzt mit unseren NATO-Soldaten rein und wir sorgen dafür, dass Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit passiert. Aber das, was man jetzt macht, dieses, ja, hier sind noch mal ein bisschen, hier habt ihr noch mal ein paar Wachen und jetzt geht rein und sterbt und hier noch mal und wir schicken euch noch ein bisschen und es sterben halt einfach so viele Leute. Selbst wenn Russland der Aggressor ist oder wäre oder ich weiß es ja nicht, warum, also dann kannst du ja nicht so umgehen damit. Ich weiß es nicht, wie gesagt, aber da muss sich jeder die Frage stellen. Angenommen, Russland ist nicht der Aggressor und Amerika ist der Aggressor, wollen wir diesen Krieg unterstützen? Und angenommen, Russland ist der Aggressor und die Ukraine ist unser Alliierter, wollen wir dann einfach nebenbei zuschauen, wie sie die ganze Zeit draufgehen? Es macht beides für mich keinen Sinn. Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich verstehe es nicht. Und für mich, das Einzige, was für mich irgendwo vielleicht Sinn ergeben würde, ist, dass man gar nicht will, dass dieser Krieg zu Ende ist, sondern man will einfach, dass sich das rausstreckt und so weiter. Und man will so ein bisschen, keine Ahnung, man will, dass da einfach Destabilisation passiert. Aus welchem Grund auch immer, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ja, keine Ahnung. This is how it looks to me.
Ja, ich sehe das, Kian, ich sehe das als sehr realistisch, was du da sagst. Es gibt, also es ist offensichtlich, du siehst es, weißt du, man könnte sich ja aktiv dafür einsetzen, man tut es aber nicht. Man eskaliert immer weiter, man nimmt nicht die Maßnahmen, die zu einem Ende führen sollen und man kritisiert die Leute, beispielsweise einen Trump. Der ist also der Diktator, der gleichzeitig Frieden schaffen will, während die, die als Friedensengel bezeichnet werden, immer weiter eskalieren. Ich meine, das muss doch so langsam mal jedem auffallen, was hier läuft.
Aber Philipp, ganz kurz, ich muss eine Sache sagen. Ja, genau, aber das Problem ist ja, dass die Leute, die sich quasi als Friedensengel bezeichnen und dann, diese, was ist, Taurus oder was auch immer fordern, die sehen es ja anders. Die sagen ja zum Beispiel, hey, Trump will sich an den Tisch setzen und will denen einfach Ukraine schenken und wir setzen uns für unseren Alliierten ein und wir wollen halt diesen Krieg gewinnen. Und das ist ja auch eine berechtigte Ansicht, also ich weiß nicht, ob das eine berechtigte Ansicht war. Erstmal, ich persönlich, ich bin dagegen, ich bin dafür, dass Menschenleben nicht sterben, aber wenn sie diese Ansichtsweise haben, dann ist ja das einzig Logische zu sagen, hey, wir müssen jetzt wirklich all in reingehen. Ich glaube, das Hauptproblem ist aber, dass in unserem Land auf oberster Ebene auch Spaltung da ist, dahingehend, dass man gar nicht weiß, wer ist der Aggressor, sondern die eine Seite sagt, die sind die Aggressoren, die andere Seite sagt, die sind die Aggressoren und dann bewegt man sich so wie so einem Limbo hin und her langsam und nichts ist das Resultat, außer dass Menschenleben sterben. Wie gesagt, es sollte eindeutige Veröffentlichung, Beschaffung hier passieren. Ein anderes Beispiel dafür, Philipp, was ist da passiert mit was ist mit Nord Stream? Wir haben einen Podcast darüber gemacht, Seymour Hersh hat darüber geschrieben, warum veröffentlicht Deutschland nicht, und Deutschland weiß es, ich weiß nicht, der BKA ist für außerhalb oder der LKA, wer auch immer, der Geheimdienst von Deutschland weiß mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wer Nord Stream gesprengt hat. Nord Stream war strategisch relevant, ist nicht nur strategisch relevant für diesen Krieg, aber auch strategisch relevant für Deutschland und für die deutsche Wirtschaft. Die Leute, die das wissen und diese Information verheimlichen und dadurch die Wirtschaft quasi darunter leidet und eventuell dieser Krieg länger andauert und eventuell deutsche Interessen damit quasi undermined werden, ich würde sagen, die begehen aktiv ein Verbrechen gegenüber dem Land. Und diese Leute sollten dann wahrscheinlich zittern, weil sie irgendwann dazu zur Rechenschaft gezogen werden von Leuten, denen das Land wichtig ist. Und das wird vielleicht 4 Jahre dauern, 8 Jahre dauern, 12 Jahre dauern, aber irgendwann wird es passieren. Deswegen veröffentlicht es doch einfach.
Ja, du kannst es ja nur veröffentlichen, wenn du nicht glaubst, dass du selber dadurch belastet wirst. Und das ist ja, ich meine, das ist doch das Offensichtlichste.
Also entweder das oder das Problem ist, sobald das veröffentlicht ist, kann man sich halt keine Rechtfertigung mehr geben für das, was man da aktuell macht. Und das wäre vielleicht das andere Problem. Ich weiß es nicht. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Vielleicht gibt es andere sehr wichtige politische Gründe, warum man das nicht veröffentlichen kann. Aber ich weiß auf jeden Fall, und das bin nicht ich, ich habe nichts damit zu tun, ich werde niemals Politiker werden, ich werde auch niemals irgendwie in diese Richtung mich bewegen. Aber irgendwann wird ein Politiker kommen, ob es 20 Jahre dauert, und der wird zurückschauen und sagen, was ist damals eigentlich passiert? Lass uns doch mal aufarbeiten, wer damals die ganz wichtigen Informationen verheimlicht hat und dafür gesorgt hat, dass wir alle so gespalten sind. Weil das ist ja auch einer, das würde ja auch dazu beitragen, dass im Bundestag die Leute weniger gespalten wären und es eindeutiger wäre. Und ich sage gar nicht, für welche Seite. Es könnte ja sein, dass dadurch rauskommt, dass, hey, wir sollten wirklich Waffen hinschicken, weil sonst kommen die bald nach Deutschland rübergelaufen. Wer weiß. Aber die Information sollte veröffentlicht werden, damit man sich eine Perspektive haben kann und eine Meinung bilden kann. Und dass so etwas einfach mal von unseren eigenen Behörden zurückgehalten wird, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Zum Glück bin ich nicht in der Politik und zum Glück werde ich es auch nie sein.
Ja, also es ist wirklich, die Stimmung hat sich dahingehend so verändert, dass du, wenn du dich für den Frieden einsetzt, dann wirst du gleich mal generell unter pauschal Verdacht gestellt, pro Russland zu sein. Also sobald du abweichend bist von der Russe muss niedergerungen werden, ja, wir müssen den Krieg gewinnen, wir müssen die fertig machen, die dürfen kein, Die dürfen kein Teil des eroberten Landes dürfen sie behalten. Ich sage dir jetzt schon, die werden keinen einzigen Quadratmeter werden die abgeben. Das heißt also, wenn damals in Istanbul Frieden geschlossen worden wäre, dann hätte die Ukraine neben hunderttausenden Männern, die jetzt gestorben sind, auch noch viel mehr ihres eigenen Landes behalten können. Denn die hatten, das wird ja offiziell bestätigt, die hatten den Champagner bereits schon bereit. Also zum Feiern, dass sie sich geeinigt haben. Und dann wurde das in der letzten Sekunde aufgekündigt, nein, nein, wir kämpfen doch weiter. Das heißt, es wären Hunderttausende nicht gestorben und es wären Landmassen, die jetzt ja verloren gehen, weil ja die Russen gerade massiv vorrücken, weil es eben doch nicht so ist, dass die russische Armee so schlecht ist und die haben keine Chance. Ja, all diese Propagandageschichten, die man uns erzählt haben, haben sich im Nachhinein als nicht wahr herausgestellt. Gleichzeitig hat man alle Leute diffamiert, die das damals schon gesagt haben. Nehmen wir einen John Mersheimer, Historiker, der damals schon. Nehmen wir einen General, Vier-Sterne-General Kujat, mit dem ich mehrere Interviews geführt habe. Wie dieser Mann kritisiert und niedergemacht wurde. Ja, das ist ein Putin-Troll. Der wird vom Kreml bezahlt. Ja, weil er damals schon gesagt hat, dieser Krieg ist verloren. Der kann so nicht gewonnen werden. Es wird zwar länger dauern, es werden viel mehr Leute sterben, aber die Russen werden ihre Überlegenheit am Ende ausspielen, weil wir sie maßlos unterschätzen. Und das nach außen tragen, das wäre eine Witzarmee und so weiter. Und für mich, ich sage ganz klar, wir wollen doch alle nur in Frieden leben. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den der Kian und ich mitgeben wollen. Hier geht es nicht darum, sich auf die russische Seite zu positionieren. Es geht darum, dass wir in Frieden leben wollen. Wir wollen prosperieren, wir wollen wirtschaften, wir wollen für unsere Familien eine Zukunft schaffen, für unsere Kinder eine Zukunft schaffen, wo wir nicht Angst haben müssen und man hier vom Operationsplan Deutschland spricht. Und ich möchte da mal noch einen Punkt vorlesen, weil das so unglaublich ist, was hier gesagt wird. Also die sprechen ganz offen davon, für den Ernstfall rät er, für das eigene Unternehmen einen konkreten Plan zu machen, was von welchen Beschäftigten in Krisenfällen erwartet werde. Zum Selbstschutz sei es wichtig, dass die ganze Belegschaft ein Gefühl für Sicherheitsfragen bekomme. Auch um Autarkie könne man sich bemühen, sagte der Oberstleutnant und bringt den Dieselgenerator ins Spiel. Wir reden hier jetzt schon von Dieselgeneratoren. So nahe sind wir an einer völligen Eskalation des Krieges, dass man jetzt die Belegschaft schon sensibilisieren muss darauf. Leute, könnte übrigens sein, dass wir bald in einem echten aktiven Krieg mit Russland stehen. Ich meine, checken die Leute eigentlich gar nicht, wie geisteskrank das ist. Und da gehen sie aber lieber zu Hunderttausenden auf die Straße, um gegen rechts zu protestieren, weil es der Staat ihnen sagt, man muss die Opposition jetzt bekämpfen. Gleichzeitig gehen sie aber nicht zu Hunderttausenden auf die Straßen, um zu sagen, wir wollen diesen Krieg nicht. Hört auf damit. Hört sofort auf, jegliche Bemühungen, jegliche Waffen zu leben, jegliche Aktionen zu tätigen, die diesen Krieg weiter anheizen.
Aber Philipp, was heißt das, Dieselgeneratoren?
Also ein Dieselgenerator soll Strom erzeugen und hier oder ein eigenes Windrad, ja, das ist dann natürlich die deutsche Version davon, Dieselgeneration oder ein eigenes Windrad, ja, stellt euch ein eigenes Windrad auf, dann könnt ihr auch die Grünen damit glücklich machen.
Ja, aber für was Energie? Wir haben doch Energie.
Ja, nee, es geht darum, dass ein Dieselgenerator wird ja genutzt als Notfall, dass wenn Energie ausfällt, also gehen wir mal davon aus, die Stromwerke oder stromproduzierende Infrastruktur wird von Raketen getroffen in Deutschland. Die fällt aus, dass dann Autarkie, also eine Selbstständigkeit in den jeweiligen Betrieben herrscht, dass die weiterhin produzieren können, möglicherweise kriegswichtige Güter produzieren können. Das ist eine Kriegswirtschaft, die vorbereitet wird.
Aber das ist ja absurd. Alleine wenn man sich das durchliest, muss man sich einfach nur die Frage stellen, ob man das will. Und wenn man das nicht will, dann sollte man... Eine Frage noch. Unser nächster Kanzler, Robert Habeck, ist der dafür oder dagegen? Also es wird ja unser zukünftiger Kanzler, so ich das verstanden habe, oder? Oder liege ich da falsch?
Absolut, er liegt in den Umfragen uneinholbar vorne.
Also falls Robert Habeck Kanzler wird, wie sehen das die Grünen eigentlich? Sind die Grünen für oder gegen Waffen?
Die Grünen, die sind ganz klar eine Friedenspartei. Die haben ja gesagt, keine Waffen in Krisengebiete und in Kriegsgebiete. Und ja, ich glaube, da setzen die sich ja ganz klar dafür ein. Sie setzen das um, was sie selbst gesagt haben.
Ah, warte, ich sehe es hier. Ich habe gerade mal gegoogelt. Robert Habeck würde als Kanzler Taurus Marschflugkörper liefern. Zeit Online vor 2 Tagen. Der gerade ge- kürte Kanzlerkandidat der Grünen Robert Habeck würde nach eigenen Angaben als Regierungschef deutsche Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. In einem Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagte Habeck zur Frage, ob er die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz gegen die Taurus-Lieferung revidieren würde. Die Antwort auf diese Frage ist ja. Ah, hier, Habeck wies darauf hin, dass er als Bundeswirtschaftsminister schon wiederholt über Waffenlieferungen entschieden haben müsse. Das gehöre zu meinem Amt dazu und das waren mit die schwersten Entscheidungen, die ich zu treffen hatte. Meinst du, er weiß auch wirklich, was das ist?
Ich glaube, diese Leute haben sehr wenig Berührungspunkte alleine schon mit der normalen Realität, also mit der Straße in Deutschland, mit der U-Bahn, in der sie mal fahren würden.
Meinst du, er hat einen Döner gegessen? Wann hat er das letzte Mal einen Döner gegessen?
Ja, also ja, der geht draußen mit Döner, wenn vier Personenschütze um ihn herum sind. Die sind alle abgeriegelt. Das heißt, der hat schon zur normalen Wirklichkeit der Bevölkerung in Deutschland sehr wenig Berührungspunkte. Deswegen werden auch ständig Entscheidungen getroffen, die komplett an der Realität, an der Lebensrealität der Menschen vorbeigehen. Und dann musst du dir vorstellen, das ist ja nur das normale Leben der Bevölkerung. Die haben zum Krieg und zur Realität des Krieges, der Horror des Krieges, zerfetzte Körper um dich herum, einschlagende Artillerie, Kampf um Leben und Tod, haben die 0,0 Verbindung. Erstens das und zweitens sind ja die Grünen eigentlich früher mal Pazifisten gewesen, die grundsätzlich den Krieg ablehnen. Das hat sich um 180 Grad oder wie Frau Annalena Baerbock sagen würde, um 360 Grad gedreht. Und jetzt ist es Waffen für den Frieden. Da sind wir heute.
Also pass auf, ich sag ehrlich, ich weiß auch nicht, was ein Taurus-Marschflug, also ich weiß nicht genau, was das ist im Detail. Ich habe deswegen mal kurz die Wikipedia-Seite geöffnet. Ihr seht, ist jetzt mal hier eingeblendet. Das ist quasi die Abkürzung für Target Adaptive Unitary Dispenser Robotic Ubiquity System. Und es ist ein deutsch-schwedisches Gegenstück zum parallel entwickelten britisch-französischen Storm Shadow. Was ist das? Das ist quasi etwas, ihr seht, dass dieses kleine Ding kostet ungefähr 950.000 Euro. Also wir werden da auf jeden Fall dick Asche mit verdienen, falls das Ding losgeschickt wird. Und das ist dafür da, es ist optimiert, um massiv gehärtete und eingegrabene Ziele sowie sogenannte Hochwertziele zu bekämpfen. Du kannst gleich nochmal genau erklären, was das Ding macht, aber wir roasten ja auch den Scholz ab und zu. Olaf Scholz hat sich dagegen gestellt. Da muss man sagen, gut, Robert Habeck, der charmante, manchmal ein bisschen so verschusselte, aber volksnahe Kanzlerkandidat der Grünen, hat gesagt, er würde diese Taurus-Marschflugkörper dahin schicken. Philipp, erklär uns einmal bitte ganz kurz, Ist diese Waffe dafür da, um Frieden zu stiften, oder wird die potenziell Menschenleben umbringen?
Ja gut, jede Waffe ist an sich dafür da, den Gegner zu schwächen und also nicht jede Waffe ist tödlich, aber auch diese Waffe soll natürlich Infrastruktur und militärisches Potenzial des Gegners, in dem Falle des Russen, empfindlich stören, was nur wieder zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes führen wird, weil die Russen sprechen ja immer davon, dass sie immer quasi in der gleichen Höhe des Angriffes der Gegenseite werden sie Antworten schicken. Das heißt also, mit jeder weiteren Eskalation werden sie weiter eskalieren. Höhere Eskalation, noch weiter. Deswegen nennt man das ja auch eine Eskalationsspirale. Es dreht sich immer weiter hoch und die Eskalation wird immer stärker, ja. Und ich möchte hier auch mal, wir kritisieren ja Olaf Scholz schon auf vielerlei Hinsicht, aber in diesem Punkt bin ich voll bei diesem Mann. Ja, und da bin ich froh darüber, dass er so entscheidet, trotz des ganzen Druckes, das er bekommt. Es gibt ja quasi ständig Druck auf ihn. Komm, eskaliere weiter, liefer die Raketen, du musst sie liefern. Ja? Es gibt viele, ein Kiesewetter beispielsweise, die absolut pro Eskalation sind in diesem Krieg. Und da muss ich sagen, dass ein Scholz, dem er ja oft vorwirft, er duckt sich weg und er würde sich zurückziehen und er kann sich an nichts erinnern, in dieser Frage ist er bisher nicht eingeknickt. Und da können wir, wie ich meine, das ist meine persönliche Meinung, können wir froh darüber sein, dass diese Eskalation, dass dieser Mann standhaft bleibt und dem eben nicht nachgibt, weil er selber wahrscheinlich begreift, was das bedeuten würde, welche Gefahr das ausruft, wenn man die Eskalationsspirale noch weiter hochsetzt, welche Reaktion die Russen dann bringen würden. Und das ist für mich auch einfach keine sinnlose Antwort mit immer stärkeren Waffen anzukämpfen und zu denken, dass dadurch irgendwie dann ein Frieden geschaffen wird.
Sehe ich genauso. Also ich sehe den Teil genauso, dass ich nicht glaube, dass noch mehr Waffen irgendwie dazu beitragen, diesen Krieg, der schon so lange gegolten ist, irgendwie zu verbessern. Ich glaube, noch mehr Waffen führen zu noch mehr Eskalation. Und wenn man eskalieren will, wenn man sagt, ich will eskalieren, dann soll man direkt bis ans Ende und nicht direkt, also man soll jetzt nicht dann anfangen, die Bomben rauszuwerfen, die Menschenleben umbringen, aber dann soll man direkt bitte, wenn man wirklich ganz krass eskalieren will und man will wirklich ganz dringend da reingehen, dann wird es andere Wege geben, wie man das auch dringlicher ausdrücken kann, was dann vielleicht auch hoffentlich zu einer Lösung führt. Auch im Umkehrschluss, das ist, was meine Meinung ist, wenn man diplomatisch das Ganze lösen will, gibt es da auch andere Wege. Das heißt, ich verstehe einfach nicht, was jetzt hier dann noch vielleicht nochmal 500 Millionen für 500 dieser Taurus-Dinger da ändern sollen. Worauf ich jetzt hinaus will, noch ganz zum Schluss jetzt. Wie gesagt, wir haben das Wichtigste schon gesagt, im Krieg gibt es keine Gewinner, das einzig Relevante ist Menschenleben, das sollte so sein. Ich verstehe auch nicht, warum und wie Robert Habeck, es war kein Joke, ich weiß nicht, ob der Typ überhaupt weiß, was ein Taurus-Ding ist, weil er sieht immer so aus, als ob er gerade so, weißt du, so ins Meeting rein und dann noch so, starte du doch jetzt erstmal bitte mit dem Meeting. Aber vielleicht soll er ja so wirken, weil das ist ja sympathisch, ne? Das ist ja so volksnah, das ist ja der Kanzler fürs Volk. Wie auch immer. Worauf ich hinaus will, jetzt nochmal ganz zum Schluss. Vielleicht fragen sich jetzt auch einige, warum trägt er das traditionelle Gewand von den Vereinigten Arabischen Emiraten? Ich sag's nochmal, ich bin kein Emirati. Ich habe zwar Heritage, in meiner Heritage-DNA habe ich auch DNA hier, weil mein Vater kommt aus dem Süden von Iran, was direkt quasi 30 Minuten von hier ist. Aber der Grund, warum ich das jetzt anhabe, ist, weil ich zu faul war, es zu ändern. Aber ich finde, es passt ganz gut zum Thema, weil die UAE ein Land sind, was in Sachen Krieg eine sehr, sehr gute, wie ich meine, Politik verfolgen. Und zwar reflektieren sie mit ihren Handlungen auch und mit ihrer Meinung einfach nur ein Commitment dahingehend zu sagen, wir wollen langfristig Frieden. Okay? Warum? Aus humanitären Gründen. Weil es ihnen genauso wichtig ist, dass Menschenleben nicht sterben. Und deswegen ist die UAE, also sind die Vereinigten Arabischen Emirate, so neutral und zu allen Seiten neutral, weil sie ein Ort sein wollen, der sicher ist, der langfristig Frieden bietet, bei dem Menschen nicht Angst haben müssen, dass morgen streitet sich unser Bundeskanzler oder was auch immer mit irgendwem woanders von einem Drittland und dann müssen wir plötzlich in Krieg. Das wollen sie nicht. Und ich finde, das hat etwas von Menschlichkeit, weil es für Stabilität und Sicherheit sorgt. Und was wollen wir? Wir wollen alle ein sicheres und stabiles Leben. Und das sollte man sich einfach immer im Kopf halten. Man sollte sich im Kopf halten, was sind meine Ziele? Möchte ich eine Eskalation? Habe ich vielleicht zu wenig zu tun in meinem Leben und deswegen denke ich, es ist ein Videospiel? Oder will ich langfristig Frieden, Sicherheit, eine Familie? Und dann muss man sich auch dann Gedanken machen, wenn man das will, mit welchen Handlungen, okay, reflektiere ich diese Absicht. Und das war's. Das ist das, was ich noch am Ende sagen wollte und deswegen finde ich, passt es ja dann doch irgendwie, dass ich das anhabe.
Also Leute, heute sehr emotionales Thema. Unterstützt das gerne, wenn ihr das seht. Leitet diesen Podcast weiter an andere Leute, dass die das auch sehen, eine Meinung kriegen davon. Liked dieses Video, kommentiert darunter. So könnt ihr selber einen kleinen Teil mithelfen, dass vielleicht mehr Leute sensibilisiert werden. Und zwar nicht sich auf einer Seite zu positionieren, sondern einfach nur pro Frieden. Pro Frieden, das ist ganz wichtig, dass wir das auch nach außen sagen. Wir wollen das nicht. Wir wollen keinen dritten Weltkrieg. Wir wollen keine Zerstörung für unsere Zukunft. Wir wollen in Frieden leben, egal wie die andere Seite heißt. Wir müssen Lösungen finden, wie wir in die Kommunikation kommen und wie wir Frieden schaffen. Ich hoffe, das Ganze hat euch heute gefallen. Und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Macht's gut und bis bald. Ciao.
Ciao.